das war schon ein Moment, wo wir was geplant hatten, bis runter ins 1:1-Detail. Und es wurde dann auch 1:1 so umgesetzt. Das war dann schon wirklich wie so eine Droge, die man hatte, dass man was geplant hat und es steht. Und es ist dann auch beständig.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Veröffentlicht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute sitze ich mit meinem Gast im Meetingraum des Münchner Architekturbüros Test 5. Und er ist der Mitbegründer dieses Büros. Hallo, Fabio Wendnagel.
Hallo, servus.
Fabio, du bist 1979 in München geboren, hast dort Architektur an der TU studiert und bereits vor über 20 Jahren den Grundstein zur Selbstständigkeit und Test 5 gelegt. Wir sprechen später noch über eure Projekte und über Kreativität in der Architektur, aber erzähl uns doch mal zunächst, wie kam es schon 2003 zur Gründung von Test 5? Dein Studium hat da ja eigentlich gerade erst begonnen.
Richtig, genau. Also es war so, dass wir im sogenannten Grundstudium hatte der Professor die Aufgabe gegeben, ein Projekt zu bearbeiten in einem Team. Team sollten 5 Leute sein. Und man hat sich dann in Grüppchen zusammengestellt und jeder hat sich dann Namen gegeben und wir hatten das auch für uns so gemacht. Und dadurch, dass wir 5 Leute waren und das ausprobieren wollten, wie gut das funktioniert, haben wir uns damals Test 5 genannt und damals noch als Test 5 Partner. Also es war jetzt noch kein Architekturbüro natürlich. Und wir haben dann dieses Projekt betreut oder zusammen gemacht und es ist dann so weit gekommen, dass wir dann die Folgeprojekte, weil uns das so großen Spaß gemacht hat, alles unter diesem Branding Test 5 haben laufen lassen. Und es ist dann eben, weil du das eben gerade angesprochen hast, so weit gekommen, dass ein Assistent, den wir hatten an der Uni, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ob wir nicht Lust hätten, für BMW zu arbeiten. Er hat damals den Job als Assistent aufgegeben und hat uns gefragt, ob wir für ihn als externes Büro für BMW Projekte betreuen könnten, dazu aber eine Firma gründen müssten. Und natürlich, wenn als junger Student eine große Firma wie BMW auf einen zukommt, sagt man nicht nein. Und dann haben wir uns damals, 2003, wie du es richtig sagst, haben wir uns dann gegründet.
BMW ist natürlich eine große, große Geschichte.
Absolut, absolut. Also wir waren da auch sehr, also wir gingen dann immer so ein bisschen in Konkurrenz zu den anderen Architekten. BMW hatte sozusagen seine eigenen Architekten, das waren dann wir. Und vor Ort gab es dann eigene, also vor Ort in den jeweiligen Ländern, das waren die Sales-Produkte, also die ganzen Ausstellungs-Showrooms von BMW. Die wurden dann von Architekten vor Ort geplant und BMW ist dann mit den eigenen Architekten, das waren eben zum Beispiel wir, dann in Konkurrenz gegangen und dann wurde geschaut, wer erfüllt die Corporate Identity besser und da wurde dann das Projekt dann von jedem jeweiligen umgesetzt.
Ich habe jetzt vorher diesen Anglizismus genannt, Test 5 ist eigentlich euer Name, aber ist es auch ein bisschen gewählt, dass es natürlich schon noch, man es international irgendwie auch anwenden
kann. Absolut, genau. Also wir haben auch Merchandising-Artikel, da steht Test 5 Architects, also auf Englisch genannt. Also wir haben da.
Dann war ich nicht ganz verkehrt.
Absolut. Ja. Wir sind international unterwegs, das auf jeden Fall.
Ja, nochmal zurück auch an den Anfang. Also ich erinnere mich, in meiner Schulzeit gab es diese Freundebücher, die man ausgefüllt hat, indem man unter anderem ja den Berufswunsch eingetragen hat. Und ich habe da mal Architekt reingeschrieben, erinnere ich mich. Dabei ist es dann, das war wohl eine Berufsidee von mir unter vielen, dabei ist es dann geblieben. Bei dir war es ja offensichtlich anders. Woher kam dein Interesse für die Architektur? Und gab es da auch einen Schlüsselmoment, in dem du dann gesagt hast, okay, das möchte ich auch beruflich machen?
Also es war so, dass ich mich schon früh für Architektur grundsätzlich interessiert habe. Mein Vater war Kunstprofessor an der Münchner Uni. Deswegen gab es da schon so ein bisschen künstlerischen Einfluss, der da war. Deswegen bin ich da ganz kein unbeschriebenes Blatt. Und dann eben in der Schulzeit war es tatsächlich so, dass wir in Kunst mal eine Aufgabe oder ein längeres Bereich hatten mit Architektur, die dort gelehrt und auch, wo wir dann ein paar Sachen auch umsetzen durften. Und das hat mich damals eben zur Schulzeit schon sehr begeistert und ich habe mich da sehr dafür interessiert. Und dann lag es nahe, dass ich das auch studiere. Bin auch sehr glücklich, dass ich schon so früh da den Entschluss gefasst hatte, das auch machen zu wollen. Und bis heute, muss ich sagen, habe ich es nicht bereut.
Und was ist die Faszination für dich? Also, oder auch nochmal zurückzukommen zu dem, diesen einen Schlüsselmoment, den gab es nicht so, oder?
Während des Studiums gab es dann für mich die Bestätigung, dass ich das richtig mache. Das war dann eigentlich krasserweise am Ende des Studiums. Wir haben während der Studienzeit, wo wir eben schon für BMW gearbeitet haben, haben wir auch kleinere Projekte, die jetzt nicht genehmigungspflichtig waren, als Planungsbüro machen dürfen und auch gemacht. Und da war eins der ersten, kann ich mich erinnern, eine Pergola für einen privaten Bauherrn. Und das war schon ein Moment, wo wir was geplant hatten, bis runter ins 1:1-Detail. Und es wurde dann auch 1:1 so umgesetzt. Und es war dann schon wirklich wie so eine Droge, die man hatte, dass man was geplant hat und es steht. Und es ist dann auch beständig sowas. Das hat uns, also mich sehr stark infiziert. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal, obwohl ich das Studium sehr geliebt habe, gesagt, da muss ich raus. Ich muss mehr von solchen Projekten machen.
Einfach mehr Praxis, weniger Theorie. Und
richtig, die Uni ist ganz toll, weil sie sozusagen so eine Freiheit gibt, eine Entwurfsfreiheit gibt. Man ist nicht, was bei einem Architekten leider oft ist, dass man da gedrosselt wird von Kosten, Zeit und so weiter. Das ist da nicht der Fall in der Uni. Aber natürlich, was in der Realität einen viel mehr begeistert, ist dann die Umsetzung. Also, dass es wirklich so gebaut wird und dann auch steht und genutzt wird und dann auch hoffentlich einen Mehrwert in der Bevölkerung bringt. Das ist natürlich eine super Sache.
Das ist auch schon das, was man da schon auch mitdenkt. Nicht bei jedem Projekt wahrscheinlich, aber.
Genau. Also, es gibt ja auch Kleinstprojekte oder Projekte, die jetzt so nicht im Fokus der Umsetzung steht, sondern eher der Koordination. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man was plant, was realisiert wird und für mehrere Jahre, Jahrzehnte, manche sind Jahrhunderte, dann auch eine Gesellschaft auch prägt in einer Stadt. Und das ist natürlich schon ein toller Fokus, den man da verfolgt.
Gibt es oder gab es da Projekte, die dir auch besonders am Herzen liegen, besonders wichtig sind oder waren?
Also bei mir ist es eigentlich so, ich würde es umdrehen, es gibt wenig Projekte bei uns oder bei mir, wo ich sage, die schreibe ich ab oder die waren nicht interessant oder die waren nicht, die habe ich halt gemacht, sondern in der Regel sind es eigentlich, ob klein oder groß, sind es Projekte, die mich begeistern und wo ich sage, da habe ich einfach die Liebe auch zu dem Produkt, also zum Projekt, dass mich das ganz selten loslässt, wenn was nicht so läuft, wie es laufen soll oder auch wenn was besonders gut läuft, dann spornt mich das natürlich umso mehr noch an. Also wie gesagt, ich würde es eigentlich umdrehen. Es gibt wenig Projekte, wo ich sage, gut, die haben wir halt gemacht. Schönerweise, muss ich sagen. Wir sind auch in der glücklichen Lage, dass wir viele Projekte haben und die uns auch aussuchen dürfen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Projekt annehmen müssen oder auch annehmen, was angefragt wird, sondern wir haben da schon zum Glück die Möglichkeit, dass wir sagen, sowas interessiert uns, das finden wir gut. Und wir scheuen auch die Spezialisierung in den Projekten, weil wir das auch bewusst nicht haben wollen, dass wir uns jetzt eben auf Themenbereiche spezialisieren. Ist zwar gut für ein effektives Planen und Bauen, das absolut, aber gerade diese Skalierbarkeit, die wir bei uns im Büro haben, von Kleinstprojekten wie Anbau bis hin zu riesengroßen Projekten industrieller Bauweisen, nehmen wir da alles mit.
Und wir wollen ja auch über Kreativität sprechen. Gibt es Projekte, wo mehr Kreativität eine größere Rolle spielt?
Ja, absolut. Also es gibt natürlich Projekte, die sind sehr, sehr technisch. Da bedarf es dann eher einer exakten, genauen Umsetzung. Das sind oft natürlich die kleineren Projekte, also die privaten Bauherrenprojekte, wo man natürlich dann mit der Kreativität doch stark spielen kann und da sich auch kreativer noch einbringen kann, das auf jeden Fall.
Das hängt dann auch vom Bauherrn ab, oder?
Absolut, ja. Genau. Also einerseits A, was fordert der Bauherr an Kreativität und was lässt er zu? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wobei Kreativität sehe ich immer als relativ. Es gibt Kreativität in der Planung an sich. Das ist die vielleicht augenscheinlichste Kreativität. Es gibt aber auch Kreativität in einer ganz formal strukturellen Situation wie im Bauantrag. Also wie stelle ich einen Bauantrag? Wie benenne ich den, dass der bestmöglich genehmigt wird? Also das ist auch eine Art von Kreativität, die jetzt vielleicht nicht so in Augenschein tritt, aber
Nicht diese künstlerische Form richtig, der Kreativität.
Genau, also deswegen sehe ich das schon auf allen Bereichen, aber was jetzt da bei dir sicherlich gemeint ist, ist die künstlerische Kreativität und die sehe ich natürlich schon stärker bei den privaten Bauherren als bei den jetzt zum Beispiel großen Industriehallen, die wir auch planen und sonst was. Oder Bürogebäude. Ja, da gibt es natürlich auch Bereiche, aber das ist dann auch schon durch die hohe Vorgabe an Corporate Identity natürlich schwer zu steuern.
Genau, also dieser Podcast heißt ja veröffentlicht. Das heißt, in deinem Fall ist wahrscheinlich der Moment des Veröffentlichens das, wenn ein von euch geplantes Gebäude eingeweiht wird. Oder würdest du persönlich sagen, ja, der entscheidende Moment ist eigentlich früher, also schon beim ersten Entwurf zum Beispiel?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich schon, der Start ist immer so ein bisschen so ein, das steht man dann am Fuße eines Berges und hat diesen riesen Berg zu beklimmen und das ist dann schon so eine gewisse Herausforderung. Da britzelt's, weil man natürlich sich darauf freut, auf was wird das Ergebnis, wo kommen wir raus? Da ist eine gewisse Spannung drin, eine positive auch Spannung drinnen. Dann gibt's diese Bearbeitungsphase, die ist immer so ein bisschen ambivalent. Das ist einerseits das Doing, also ich muss produzieren, aber auch andererseits immer wieder diese Schleifen, die es natürlich immer gibt. Auch ein spannendes Thema. Das ist natürlich schon dann auch mit der schönste Moment, wenn dann ein Gebäude fertiggestellt wird und eingeweiht wird. Das ist dann natürlich schon, man ist einerseits stolz, andererseits sieht man auch beim Bauherrn eine gewisse Wohlbefinden, eine Freude da, dass das Gebäude stets benutzbar ist. Das sind natürlich schon Faktoren, die spielen da nochmal stark mit rein. Das ist auf jeden Fall so.
Und gibt es bei dir eigentlich noch, ich sage jetzt, Nervosität oder Lampenfieber, bevor du dem Kunden also oder dem Bauherrn so die ersten Entwürfe zeigst? Ist das sowas?
Also Lampenfieber dass ich sage, vielleicht.
Übersetzt, wie jemand einen Text schreibt und der wird dann veröffentlicht und wie ist die Reaktion? Oder?
Ja, also Lampenfieber vielleicht jetzt eher nicht. Eine gewisse Spannung oder ich würde es eigentlich auch da gern lieber positiv formulieren, eine gewisse Vorfreude, dem Bauherrn die Ideen zu zeigen, was man geplant hat, ob er da mitgeht, ob er das genauso sieht, ob man, es ist ja viel Psychologie auch mit dabei, ob man seine Wünsche auch richtig interpretiert hat, auch umgesetzt hat, ob er sich da wiederfindet. Da ist eher bei mir so eine gewisse Vorfreude da. Wie kommt das an? Das ist eher so.
So ein bisschen fähig vielleicht auch beim Schenken. Das Schenken ja, genau, mehr das ein, Freude macht, wie beschenkt werden.
Das,
oder,
ist, das ist ein guter Vergleich, ja genau. Also das ist genau richtig. Also es ist eher so, hole ich ihn ab, freut er sich. Wir sind dann auch Leute, das haben wir auch in der Uni, das war Richard Horden, hat es uns sehr stark eingebaut, ein Professor für uns, ein ganz toller Typ. Das ist, dass wir das Produkt dann nicht einfach nur zeigen oder so, sondern wir wollen wirklich in den Präsentationen, die wir mit den Bauern haben, wollen wir ihn dafür begeistern. Ja, also wir bauen dann auch so ein paar zusätzliche Sachen mit ein, die jetzt vielleicht nicht in der HOI, also in der Honorarordnung bei uns geleistet werden müssen, sondern so ein paar zusätzliche Aspekte, dass das eher wirklich eine Präsentation ist und nicht nur ein Planschau ist. Also bei der Architektur geht es ja nicht nur um Planen, sondern auch ums Realisieren, also die Bauausführung. Da ist es wirklich so, dass uns oder mir speziell das wirklich sehr viel Spaß macht, diese Zusammenarbeit mit Menschen. Das ist ein großes Gut und da kann man ganz viel Positives auch steuern.
Und es wäre ja auch seltsam, wenn man immer das Gefühl hat, ich zeige dem das jetzt und hoffentlich gefällt ihm das. Also da ist ja auch schon dieses Grundvertrauen da, dass man... Ja.
Also es wäre der falsche Ansatz.
Ja.
Wir sind auch bei uns im Büro, wir sagen es immer unseren Leuten, wir haben ja auch regelmäßig Gespräche mit unseren Leuten. Uns ist es ganz wichtig, dass die Leute sich bei uns, also das Team, wohlfühlt, gerne in die Arbeit kommt und gerne die Arbeit macht. Klar, es gibt auch Abgaben, da gibt es dann zeitlichen Stress und das ist dann ein bisschen unangenehm. Aber der Grundtenor, sagen wir allen immer, der muss positiv sein. Und genauso sehe ich das bei mir natürlich auch, dass wenn ich jetzt einen Bauern habe und ich habe Sorge, ob ihm das gefällt, dann ist es entweder der falsche Bauherr oder ich habe einen falschen Job. Also es muss schon sein, dass ich davon überzeugt bin, was ich ihm zeige, mit dem Wissen oder der Hoffnung, dass es ihm Spaß macht. Und so gehe ich da an dieses Thema ran.
Du Du hast gerade gesagt, der Grundtenor bei euch auch im Büro, in der Zusammenarbeit, im Miteinander. Auf deiner LinkedIn-Seite ist in deinem Profil dein Motto Collaboration is everywhere, started lean. Das geht schon ein bisschen in die Richtung, oder? Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was genau hinter diesem Satz steckt, wie du ihn auch übersetzen würdest. Und genau, und du hast ja eigentlich schon gesagt, aber inwiefern das auch eure Arbeitsweise prägt,
diese Haltung. Also Lean Management, das ist für viele noch ein neuer Bereich. Lean Management ist eigentlich eine gewisse Strukturierung der Aufgabe, die man hat, in eine Zeit gesehen, also dass man seine Aufgabe, die man hat, definiert, ein bisschen runterbricht in To-Dos, die man sich steckt und die dann vielleicht dadurch, dass man mit anderen zusammenarbeitet, visualisiert und zeigt, was sind meine Tätigkeiten. Und durch dieses Runterbrechen, also dieses strukturierte Aufteilen an Arbeit, vielleicht eine stärkere Verzahnung mit den anderen produzieren kann und damit Zeit und Aufgaben optimieren kann. Warum habe ich das bei mir mit auf der Webseite drauf oder auf dem LinkedIn-Profil? Weil sowohl im Büro als auch grundsätzlicher Natur ist mir die Kommunikation ein ganz wichtiges Thema. Sei es in der Planung, sei es in der Umsetzung generell. Das ist ein elementares Thema für mich. Und wir leben das im Büro. Wir tauschen uns eng aus. Es gibt jetzt nicht nur diese E-Mail-Kommunikation, sondern ich greife auch oft gerne mit Firmen oder Bauherren zum Hörer und bespreche das, oder noch besser ist es natürlich am Tisch zusammen, das zu besprechen. Und weil uns das auch ein bisschen fasziniert hat, dieses Lean-Thema, also diese Strukturierung der Zeit, haben wir vor einer geraumen Zeit, das ist jetzt, glaube ich, 2,5 Jahre her, haben wir dann eine Softwarefirma noch gegründet, wo wir eben dieses Lean-Thema in Form einer Software anbieten und da eine Plattform schaffen, nicht nur eben um die Aufgaben zu strukturieren, zu bewältigen, zu visualisieren, sondern wir wollen die Leute auch ein bisschen wieder zusammenbringen, dass sie miteinander reden. Bei den Projekten, die damit laufen, funktioniert das ganz gut.
Ist ja auch gerade nach Corona, wo da vieles auf der Strecke geblieben ist, hat sich auch viel im Arbeitsalltag geändert hat. Also mit viel mehr Videoschalten als vorher und man sich wenig direkter Kontakt und wenig Präsenzsitzungen.
Richtig, genau. Die Software schafft es zwar auch, über größere Distanz ohne Präsenz zu kommunizieren, aber was wir verhindern wollen, ist eben diese E-Mail-Austausch, der da ist, also diese einseitige Kommunikation, sondern man soll sich gemeinsam an den Tisch setzen und einfach über die Tätigkeit reden, was zu tun ist, was der andere braucht, was dem anderen fehlt oder was der andere leisten kann, aber auch oder nicht leisten kann. Und diesen engen Austausch, den wollen wir teils über die Software, teils einfach so auch am Tisch fördern. Und das ist mir ein hohes Anliegen.
Was ja auch da an E-Mail-Kolonnen möglicherweise auch verhindert.
Absolut. Also es wird ja auch bei der E-Mail, deswegen manchmal, man muss schreiben. Das heißt ja, der Satz, wer schreibt, der bleibt. Der ist nicht ganz unbegründet, aber es ist einfach nicht förderlich, nur E-Mails zu schreiben, die dann am Ende aller Tage noch falsch interpretiert werden. Es ist ein sehr träges Element sogar. Deswegen ist der direkte Austausch einfach viel effektiver.
Du hast es schon gesagt, ihr arbeitet mit BMW zusammen. Das ist nach wie vor der Fall, richtig?
Richtig.
Und auch anderen großen Unternehmen. Ihr habt zahlreiche Projekte, das Lean Management und so weiter. Natürlich das Planungsbüro und ist natürlich wahnsinnig viel. Und ist das alles immer nur Lust? Oder ist es auch mal Last? Und ja, wie gelingt es bei diesen ganzen, auch am Laufen halt dieser Projekte, auch in der Selbstständigkeit, einfach auch Freiraum für sich zu schaffen, auch für die Familie?
Ja, es ist eine gewisse Herausforderung, aber also einerseits ist bei mir die Begeisterung zu groß, das aufgeben zu wollen. Andererseits unterstützt mich meine Familie da auch sehr. Die weiß, wie wichtig mir das ist. Und ich nehme mir natürlich auch ganz bewusst Zeit auch für meine Familie. Das heißt, ich versuche das natürlich bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Aber ich weiß auch, dass sie viel auf sich nimmt, die Familie, das, um mich da zu unterstützen und es mich machen zu lassen. Weil es natürlich doch schon Thema Zeit, wenn wir darüber reden, ein sehr zeitintensives Spiel ist. Also sowohl ein Büro zu führen, als auch ein Softwareunternehmen oder Softwarefirma aufzubauen, auf dem Markt zu platzieren und das auch zu halten, das benötigt natürlich Zeit, das ist richtig. Aber wie gesagt, da steht die Lust und die Freude einfach im Fokus.
Mhm. Wie ist das Thema Marketing auch? Wie ist das auch vielleicht allgemein, jetzt speziell auf euch gemünzt, aber auch allgemein im Bereich Architektur? Wie findet ihr Kunden? Wie finden die euch? Gibt es da die Marketingstrategien oder auch, was ihr jetzt, Social-Media-Strategien auch?
Ja. Da ist es eigentlich so bei uns, dass wir nicht auf diese Social-Media-Sache angewiesen sind. Es ist natürlich gut, eine gewisse Präsenz zu zeigen und da auch da eine gewisse Kommunikation nach außen zu führen. Jetzt keine direkte, sondern eine indirekte Kommunikation. Aber das will ich nicht missen. Das ist auch gut und wir sind auch stolz auf unsere Projekte und deswegen zeigen wir sie auch gerne. Aber wir akquirieren in der Regel nicht darüber unsere Kunden. Wir leben in München und arbeiten in München und so klein München ist, es ist sehr leistungsstark München, aber es gibt die Community, die es in, glaube ich, jeder Stadt irgendwo gibt. Und man kennt sich, der Kreis an befreundeten Architekturbüros, an Auftraggebern, die kennt man einfach und man ist im stetigen Austausch. Es gibt neue Auftraggeber, wo man sich behaupten muss und wo man sich natürlich auch beweisen muss. Aber wir akquirieren jetzt nicht unsere Kunden, wie es vielleicht manche Büros machen, über Wettbewerbe. Wir leisten uns das ein-, zweimal im Jahr. Aber das ist ein Leisten. Das ist jetzt kein bewusstes Suchen nach Aufgaben, sondern wir haben so einen Grundstock an Aufgaben durch Partner und also Partner sei es Architekturbüros, wo wir uns zusammensetzen und zusammenarbeiten, als auch mit Bauherren, für die wir regelmäßig arbeiten. Und damit haben wir dieses Grundrauschen und dann kommen halt eben zusätzliche i-Tüpfelchen dazu, wie kleine, feine Projekte, oder auch größere, feine Projekte, die dann zusätzlich dazukommen. Und so ist unser Projekt oder unser Büro eigentlich gestrickt.
Und auch mal, klar, der Fokus liegt jetzt auf München, aber gibt es auch Projekte, die über München hinausgehen oder vielleicht auch im Ausland sind?
Ja, wir haben zum Beispiel für eine Hotelkette arbeiten wir international. Die kommt zwar aus München oder hat den Grundstock in München, wobei ihr erstes Immobilien war in Österreich, in Wien. Und für die arbeiten wir auch regelmäßig, aber die agieren weltweit. Und deswegen haben wir Berührung mit weltweiter Planung. Dann natürlich BMW, auch ein großer Partner, für die sind wir auch international tätig. Und dann aber auch, das ist jetzt nicht mehr, aber das war eine Partnerschaft mit dem Londoner Büro, bei dem ich auch mal gearbeitet habe. Da haben wir ein sehr, sehr großes Projekt dann auch als Test-5-Architekten nachträglich betreut, ging dann mehrere Jahre.
Das heißt, es wird weiter spannend bleiben mit vielen spannenden Projekten.
Ich hoffe doch. Ja. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und die Freude daran ist einfach viel zu groß, da irgendwie sich auf was eben, wie ich vor Eingang schon gesagt habe, was zu spezialisieren. Wir wollen da breit aufgestellt sein, um wirklich auch alles anbieten zu können.
Fabio, zum Schluss würde ich gern von dir wissen, wenn du jetzt gar nicht drüber nachdenken musst, ob das jetzt überhaupt geht oder ob das machbar ist, oder was würdest du gerne mal entwerfen, planen oder bauen? Du jetzt einfach an einem bestimmten Ort oder ein bestimmtes Projekt, ein bestimmtes Gebäude.
Also was ich natürlich schon gern mal machen wollen würde, wäre ein Gebäude für mich. Wobei ich hatte erst vor 5, 6 Jahren einen Umbau für mich selber von einem Gebäude, aber das war ein Bestandsgebäude, was ich umgebaut habe. Das hat in Teilen großen Spaß gemacht, weil das war ganz gut, reflektierend zu sehen, wie so ein Bauherr, welche Aufgaben er hat und welche er erfüllen muss. Da war ich in der Bauherrenrolle. Und das ist gar nicht so einfach. Das war mal sehr interessant zu sehen. Wie gesagt, das war ein Umbau für mich. Das war gut. Aber was mein Traum schon wäre, wäre für mich selber ein Haus wirklich mal von Null auf zu planen und umzusetzen. Und da mal die vielen Erfahrungen, die man aus anderen Projekten gesammelt hat, für sich einfach mal umzusetzen. Das wäre schon ein großer Traum.
Auch mal woanders, möglicherweise in London oder.
Ja, das sage ich nicht, nein.
Naja, wer weiß, aus Träumen werden ja manchmal Ziele.
Das kann auf jeden Fall sein, richtig.
Ja, Fabio, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Mehr Infos zu Fabio und Test 5 findet ihr wie immer in den Shownotes und vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank, danke dir.
Das war veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für das Sounddesign und die Produktion. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.